Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Corinna hat es schon gesagt, die letzten drei der neuen Lebensmuster. Muster, das steckt ja schon im Wort, die du auf dein Leben übertragen kannst. So macht man das mit einem Muster, ne? Man überträgt es auf eine andere Fläche. Übertragen deshalb, weil wir glauben, dass es dir, uns in unserem Leben helfen wird, Persönlichkeit zu entwickeln, manchmal auch einfach nur das Leben zu bewältigen und Glauben zu leben. Diese Reihe, wenn wir sie abgeschlossen haben, wenn wir alle neuen vorgestellt haben, dann wird es das nicht gewesen sein, sondern eigentlich hoffen wir, dass die Lebensmuster uns in den nächsten Monaten, Jahren weiter begleiten. Ich fände schön, du würdest dich am Ende deines Lebens noch an einzelne dieser Muster erinnern und hättest angefangen, oder nicht nur angefangen, am Ende deines Lebens solltest du ein bisschen weiter sein, hättest sie tatsächlich in dein Leben übertragen. Manche waren dann für dich wichtiger als andere, aber du hast sie nicht einfach wieder vergessen, wie du wahrscheinlich die allermeisten der sonstigen Predigt vergessen haben wirst. Okay, also Muster, die helfen, Glauben zu leben. Glauben, dahinter steckt der Gedanke, Glaube ist natürlich auf der einen Seite einfach etwas, was man glaubt, also ein Glaubensinhalt, den ich für wahr halte, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Art und Weise, das Leben zu leben. Und diese Art, das Leben zu leben, ist geprägt von der Art, wie Christus das Leben gelebt hat. So, also das heißt, die Idee dahinter, hinter den Lebensmustern ist, und diese Idee ist nicht neu, die ist 2000 Jahre alt, sich bei Jesus abzuschauen, wie man lebt. Und es ihm, das klingt dämlich, aber es ihm einfach nachzumachen. So, Begriffe für das, was ich gerade beschrieben habe, wären zum Beispiel das Wort Nachfolge oder Jüngerschaft. So. Also, diese neuen Lebensmuster beschreiben neun Grundmuster eines Lebens, das von Christus und seiner Art, das Leben zu verstehen und zu leben, geprägt sein will. Corinna hat eben ein paar genannt. Wenn ihr damals noch nicht da wart, ich glaube, das letzte Mal haben wir im Juli die 4, 5 und 6 gehabt. Also wenn ihr noch nicht da wart, gar keins mitgekriegt habt, einfach mal ein paar Beispiele, dass ihr ein Bild davon bekommt. Also das Lebensmuster der Schaukel zum Beispiel steht für den Rhythmus zwischen Aktivität und Ruhe. Und diesen Rhythmus kann man im Leben Jesu erkennen. Und in unserer schnellen, lauten, komplexen Welt haben wir, so ist meine Beobachtung, wenn ich nur mein eigenes Leben anschaue, diesen Rhythmus weitgehend verloren. Und ich glaube aber, wir müssen wirklich einen klugen Rhythmus zwischen Ruhe und Aktivität in unser Leben einbauen, wenn wir nicht im Burnout landen wollen. Also das wäre ein schlichtes Lebensmuster. Oder das Lebensmuster, das vom Brot steht für dafür, wie man Nahrung, Lebensmittel, geistliche Nahrung bekommen kann, indem man ein 2000 Jahre altes Buch liest, die Bibel, und wie das konkret aussehen kann. Oder das Lebensmuster der Weg ging davon aus, dass das Leben ein bisschen wie eine Schule ist, in der man lernt, und zwar aus den Erfahrungen, die man macht. Wie aber kann das konkret aussehen, durch Erfahrung reifer zu werden? So, also diese Muster stehen alle für sehr einfache Lebensprinzipien. Gut, ihr könnt auf unserer Homepage nachschauen, wenn ihr die verpasst habt. Da findet ihr zu jedem Lebensmuster eine kleine Zusammenfassung. Natürlich auch die Predigten, die schon gehalten wurden darüber. Und einen sogenannten Schnipselfilm, der in kindgerechter Weise das Lebensmuster erklärt. So einen sollte es heute auch wieder geben. Gestern um 22:30 abends waren die Schnipsel alle geschnitten und das war auch gedreht schon und auch in den Rechner reingezogen, aber die Technik hat versagt. Und die Aufnahme war völlig unbrauchbar und ich war es dann ehrlich gesagt auch, um noch rauszufinden, was es ist. Heute Morgen habe ich es wahrscheinlich rausgefunden. Ich schätze, ich habe die Kamera zerstört. Jemand sagte mir, wenn man eine Reinigungskassette falsch benutzt, vor allen Dingen, wenn man gar nicht bemerkt, dass es eine ist, die man da gerade reingeschoben hat, dann kann man den... Naja, also ich habe sie wahrscheinlich kaputt gemacht. So, aber darum gibt es jetzt keinen. Nächstes Jahr, nächste Woche dann wieder. Und auch zu diesem Mal werde ich noch einen drehen, einfach der Vollständigkeit halber und ihn da ins Netz stellen. So, ich habe einen anderen Clip dabei, aber den brauche ich jetzt noch nicht, kommt später. Also ein bisschen Fernsehen gucken dürft ihr noch. Jesus hat einen Satz gesagt, Jesus hat einen Satz gesagt, der zusammenfasst, was das Mosaik bedeutet. Und den findet ihr jetzt hier oben. Es gibt einen Platz, den du füllen musst, den niemand sonst füllen kann. Und es gibt etwas für dich zu tun, das niemand sonst tun kann. Ich gebe zu, das hat nicht Jesus gesagt. Es war Platon. Aber ich glaube, Jesus hätte ihm gesagt, du hast recht, und ich gönne Platon auch, dass er mal recht hat. Aber eigentlich beschreibt dieser Satz genau das, was es im Lebensmuster des Mosaik geht. Also, in diesem Lebensmuster geht es um den Platz im Leben finden, sag ich mal allgemein. Genauer werde ich gleich noch. Es ist eins der Lebensmuster, die eher ein größeres Projekt beschreiben, ja. Also, wir haben das mal ganz großkotzig Lebensaufgabe genannt. Das Entdecken und das Entfalten deiner Stärken, das Suchen und das Finden von einem Ort, einem Platz, den nur du ausfüllen kannst. Vielleicht könnte man das Wort Bestimmung dafür nehmen. So, es geht also um den Sinn des eigenen Daseins, so wenigstens, sagen wir mal, einen Teil von diesem Sinn des eigenen Daseins zu entdecken. Und das ist etwas, das machst du nicht einfach mal heute Nachmittag, weil dir heute Morgen das Gefühl hattest, ja, das könnte gut sein, sondern das ist ein längerer Prozess irgendwie. Und es ist wahrscheinlich auch etwas, was in manchen Lebensphasen wichtig ist und in anderen nicht so im Vordergrund steht. Also einige von euch, die suchen vielleicht gerade nach einer Aufgabe, die sie ausfüllen könnten. Vielleicht hast du gerade ein Studium abgeschlossen und fragst dich tatsächlich, wo ist mein Platz, sogar in welcher Stadt ist dieser Platz und wo ist der Ort, wo ich mich investieren soll. Und andere von euch haben vielleicht von so einer Fragestellung im Moment gerade die Nase voll, weil ihr bis oben hin zu seid mit Aufgabe. Und sagt, also mir müsste jetzt, ich bräuchte ein Lebensmuster, wie mache ich mal eine Pause, statt jetzt sowas. Manche von euch kennen ihre Stärken noch überhaupt nicht. Manche haben sie schon ausgebaut und ausgebildet. Das hat wahrscheinlich auch was mit eurem Alter zu tun. Was du schon ausprobiert hast, was du schon gelernt hast über dich selbst. Also, was ich sagen will, das Mosaik ist wahrscheinlich nicht immer gleich aktuell im Leben. Ich glaube aber, dass es immer wieder aktuell ist. Und ich hoffe, dass es für manche heute aktuell ist. Immer mal wieder jedenfalls ist die Frage schon die, okay, wo ist jetzt mein Platz? Oder was ist hier meine Aufgabe? Immer mal wieder ist es auch gut, sich zu sagen, hey, ich will mich weiterentwickeln. Ich will nicht einfach stehen bleiben, wo ich heute bin oder bei dem stehen bleiben, was ich jetzt im Moment gerade tue. Der Grundgedanke hinter dem Mosaik, das ist jetzt wichtig, ist allerdings nicht, dass du dich selbst verwirklichst. Der Sinn ist nicht, dich selbst zu verwirklichen. Der Sinn ist, so behauptet der christliche Glaube, der Sinn liegt nicht darin, dein Ego zu entfalten, der Sinn liegt darin, deinen Platz in etwas zu finden, was größer ist als du selbst. Und in diesem Größeren als du selbst geht es letztlich nicht um dich, sondern um einen höheren Sinn. Und dieses Größere nennen wir das Mosaik, in dem man als kleine Tonscherbe seinen Platz findet. So. Paulus hatte ein anderes Bild als Mosaik. Es ist auch nicht schlecht, wenn auch nicht so brillant wie Mosaik, aber wir sehen ihm auch das nach. Das ist das Bild des Körpers. Er benutzt nicht Mosaik, sondern Körper, wenn er aber eigentlich von demselben spricht. Und ich lese mal die einschlägige Bibelstelle dazu vor, die so ein bisschen uns inspiriert für heute. Die ist ein bisschen länger. Denkt zum Vergleich, habe ich gesagt, aus welchem Brief? 1. Korintherbrief. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Oder wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn es nur aus Ohren bestünde, wo bliebe dann der Geruchssinn? Tatsache ist jedoch, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre schließlich das für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Ich weiß, man hat langsam verstanden, ne? Aber er braucht noch ein bisschen. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, jetzt kommt was, Paulus ist ja echt brillant, aber manchmal hat er auch lustige Gedanken, finde ich. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. So. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Also das ist schon eine interessante Argumentation. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leiden, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil des Körpers geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. So. Ich gehe nicht auf alle Einzelheiten ein, schon gar nicht auf diesen speziellen, das im Schluss. Der Gedankengang ist ja ziemlich simpel und den brauchen wir eigentlich auch nur. Wir sind verschieden, aber zusammen bilden wir ein Ganzes und jeder ist wichtig. Gott hat jeden begabt und jeder soll das, was in ihm steckt, entfalten, damit das große Ganze, der Organismus, der Körper in seinem Bild, funktioniert. So, was bei ihm der Körper ist, ist bei uns das Mosaik. Was bei ihm ein einzelnes Organ ist, ist bei uns das Mosaiksteinchen. Und den Rest der Zeit nutze ich jetzt, um einfach mal durch dieses Bild zu gehen, des Mosaiks, und vom Kleinsten zum Größten zu kommen, in drei Schritten. Also beim Mosaiksteinchen anzufangen, dann den Platz anzuschauen, an dem es steckt, und dann das Große beim großen Bild zu landen. So ungefähr das Vorgehen. Also erstens, das Mosaiksteinchen, das bist du oder eben ich. Ja, ich. Das bin jetzt nicht ich, aber ein sehr einfacher, aber wie ich finde, dramatisch wichtiger Grundgedanke des Glaubens ist dieser, dass du Geschöpf bist. Dass du Geschöpf bist. Also nicht nur Ergebnis eines Geschlechtsaktes, sondern vor allem auch das Ergebnis einer kreativen Idee Gottes. So, jetzt weiß ich schon, dass viele von euch denken, ja, erzähl uns was Neues. Aber eigentlich ist dieser Gedanke revolutionär. Der Gedanke, jemand, Gott, wollte, dass ich bin und er will es immer noch. Das nicht zu glauben und zu leben unterscheidet sich total von einem Leben, wo man sagt, das glaube ich. Ich glaube, ich bin nicht zufällig hier, ich bin gewollt. Darum ist aus christlicher Sicht jedes menschliche Leben lebenswert. Darum ist die Würde des Menschen unantastbar. Darum reagieren Christen auch sehr, sehr empfindlich bei jeder Art von Selektion menschlichen Lebens. Stichwort pränatale Diagnostik oder so, wo man sagt, na, ist krankes Leben denn lebenswert? Und könnte man das nicht vorher schon aussortieren? So. Ich finde, dass Christen dazu recht empfindlich sind. Paulus sagt sogar, es ist nicht nur jeder eine Idee Gottes, so, sondern in jedem von uns schlägt etwas von Gottes Herz, von Gottes Geist, von seinem Wesen. Ein wenig, könnte man sagen, sind wir sozusagen Verwandte Gottes. Besonders, wenn wir uns als seine Kinder verstehen, wenn wir als seine Kinder leben. Der Wert eines Menschen ist also nicht hoch genug einzuschätzen. Und unsere Lebenszeit ist sozusagen die Chance, das, was Gott in dein Leben reingelegt hat, zu entfalten. An dem Tag, an dem du zur Welt kamst, kam ein schöner, begabter Mensch zur Welt. Auch dann, wenn du vielleicht mit Fehlern zur Welt kamst. Vielleicht sogar tatsächlich mit körperlichen Einschränkungen, sogar mit Behinderung. Trotzdem sagt der Glaube, da sind Stärken, da ist eine Begabung und dieser Mensch kann der Welt etwas geben, was nur dieser Mensch ihr geben kann. Ich habe noch keinen gesunden, in Anführungszeichen gesunden Menschen erlebt, der eng mit behinderten Menschen zusammenarbeitet und der auf die Idee kommen könnte, den Gedanken gekommen wäre, das Leben dieser Menschen könnte weniger lebenswert sein. Mancher dieser Leute, die eng mit Behinderten zusammenarbeiten, erdreisten sich sogar zu der Aussage, zu sagen, in einem behinderten Menschen ist es wesentlich leichter, Gottes Wesen zu erkennen, als in einem sogenannten Gesunden. Das eigentlich nur am Rande. Nehmen wir an, du hattest das Glück, als gesund zur Welt gekommen zu sein und mit guten Chancen in dieses Leben gestartet zu sein. Was dann kam, war das Leben. Ne? Und davon hast du 15 oder 20 oder 35 oder 70 Jahre hinter dir. Und super, wenn dieses Leben dir geholfen hat, dich selbst zu finden oder Selbstwert zu entwickeln. Wenn es Leute gab, die dich gefördert haben, die dir Raum gaben. Nur ist es nicht immer so. Das Leben ist nicht in allen seinen Facetten eine Hilfe, sich zu entwickeln, Stärken zu entfalten oder sie überhaupt nur zu bemerken oder einen reifen Charakter zu entwickeln oder so. Und deswegen sind wir alle mehr oder weniger durch das Leben gefördert und gezeichnet. Wir alle haben eine Geschichte und für manchen ist es teilweise eine Geschichte, die ihn verwundet hat, sogar schwer verwundet hat. Und die wir heute sind, ich habe da so eine kleine Grafik, kannst du mal aufklicken. Die wir heute sind, die sind wir zum einen, weil da unsere Anlagen sind, ne? Unsere Gene, unser Kapital, das, was Gott uns sozusagen mit auf den Weg gab. Aber wir sind es auch aufgrund unserer Geschichte, die es gut oder hart oder so gemischt mit uns meinte. Und ich glaube, aus beidem entsteht eine Aufgabe. Manchmal sogar eine Lebensaufgabe. Nicht nur aus dem, was wir so genetisch mitgebracht haben, sondern auch das, was das Leben uns lehrte. Zum Teil sogar aus den schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben. So, und dieser Gedanke, der blitzt ganz kurz bei Paulus auf in dem Text. Er sagt nämlich einmal, wo er beschreibt, an welche Leute er schreibt. Ne? Da merkt man, das sind auch Leute mit unterschiedlichen Geschichten. Er schreibt an Juden und Nichtjuden, Heiden in Klammern. Und erstere hatten mit der Muttermilch aufgesogen, dass letztere Menschen zweiter Klasse sind, die Heiden. Und die leben jetzt da fröhlich zusammen in einer Kirche. Oder eben nicht so fröhlich. Wir müssen damit klarkommen. Oder er schreibt an Freie und Sklaven. Und ich nehme mal an, so naiv wie ich bin, dass die Freiheit besser geeignet ist, um sein Potenzial zu entdecken und zu entwickeln. Also Paulus schreibt an Menschen, die sehr unterschiedlich sind und die wahrscheinlich teilweise vom Leben gezeichnet waren. Und wenn man den ganzen Brief lesen würde, dann merkt man, da herrschte ein heftiges Ungleichgewicht zwischen den Leuten. Die einen hielten sich für unentbehrlich und die anderen hielten sich für ziemlich überflüssig. Und die Unentbehrlichen hatten auch keine Argumente, den Überflüssigen zu sagen, warum sie nicht überflüssig waren. Darum schreibt er überhaupt diese Sache mit dem Körper, ne, und dass jeder wichtig ist und gerade die nicht so auffälligen. So. Okay. Die Kirche muss aus Paulus Sicht der Ort sein, wo Menschen ihre Würde wiederbekommen und ihren Wert wiederbekommen. Und jetzt schauen wir einen Clip, wo es um einen Menschen geht, der begabt ist, und zwar im Golfspielen, aber eine schwere Geschichte hinter sich hat. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es der Vietnamkrieg, der ihn gezeichnet hat. Und jetzt versucht er ein Comeback bei einem Turnier, aber es klappt nicht. Er ist nicht mehr der Alte, er ist nicht mehr so gut. Und da gibt es einen merkwürdigen, jesusmäßigen Mentor. Der taucht so ein bisschen auf dem Nichts auf, Beggar Vance heißt er, und verschwindet auch wieder im Nichts irgendwie am Ende des Films. Aber er sagt ihm ein paar Dinge, die wichtig sind und die gut zu dem passen, was ich bisher gesagt habe. Ja. Also zu sagen, das Leben sei sinnlos, mein Leben sei sinnlos, ich habe der Welt nichts zu geben, das, was ich an Potenzial mit auf die Welt gebracht habe, das ist irgendwie verloren gegangen und es bleibt auch verloren. Das zu sagen, behauptet er, sei das Dümmste, was er je hat einen Menschen sagen hören. Auch wenn es nicht leicht ist, mit seiner Geschichte klarzukommen. Deshalb gefällt mir das Mosaik besser als der Körper, das Bild, weil es aus Bruchstücken besteht. So ein Mosaik besteht aus Bruchstücken, aus Scherben letztlich. Aus Gottes Sicht ist ein zerbrochener Mensch immer noch sein Geschöpf, immer noch seine Tochter, immer noch sein Sohn. Und eines der schönsten Dinge, die passieren können, ist, wenn ein Mensch mit einer schweren Geschichte, die vieles an ihm fast kaputt gemacht hat, von Gott lernt, neu lernt, dass er wertvoll ist und dass er dieser Welt etwas zu geben hat. Also die Herausforderung, das Lebensmuster des Mosaik uns stellt, diese lebenslange Herausforderung eigentlich, ist es die Schönheit und die Kraft der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Begabung, die auch der eigenen Geschichte zu entdecken und zu entwickeln. Und manchmal wächst gerade aus den schweren Geschichten eine besondere Kraft. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite, mein Platz. Der Ort, wo das geschieht, sagt Paulus, ist die Kirche. Oder sollte sie sein? Deswegen schreibt er den Korinthern ja, weil es nicht ganz so gut dort so funktioniert, wie es sollte. So, mit Kirche meine ich nicht das Gebäude und ich meine auch nicht die Organisation, sondern ich meine die Gemeinschaft von Menschen, die Gott kennen, im weitesten Sinne. Jesus hat es nicht Kirche genannt. Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen. Er hatte also eher so etwas wie ein Volk vor Augen. So, und ich werde ab jetzt seinen Begriff benutzen und nicht mehr den Begriff Kirche, weil ich das Gefühl habe, wenn wir von Kirche reden oder von Platz in der Kirche finden, dann denken wir immer so in den gleichen Bahnen, was nicht so hilfreich ist. Das Mosaik meint das Reich Gottes in dem Sinne, dass da eine Bewegung von Menschen ist, die Jesus folgen, die diesen Auftrag, den Jesus für die Welt hat, weiterverfolgen und die weltweit in den unterschiedlichsten Formen Gemeinschaften bilden und Organisationsstrukturen bilden. Und dieses Wort ist übrigens wichtig, Gemeinschaft. Denn erstens mal, jetzt geht es ja um dich, ne, in diesem engeren Umfeld, wenn du das Mosaik so anschaust. Gemeinschaft. Erstens mal sich selbst kennenlernen. Ich glaube, das geht nur in Gemeinschaft. Das geht nur mit dem Spiegel anderer Leute. Seine Stärken rausfinden, seine Schwächen zugeben, sich mit seiner Geschichte versöhnen, heil werden, wieder an sich glauben. Ich glaube, das findet niemand einfach so in sich selbst. Dazu brauchen wir Gemeinschaft, andere. Und das Zweite ist, Paulus sagt, indem ihr an Gott glaubt, oder er sagt, indem ihr durch einen Geist getauft seid, gehört ihr jetzt zu einem Körper, zu einer Gemeinschaft, zu einem Organismus. Paulus sagt im Grunde, das ist einfach mal so, de facto ist das so. Nur weil einer sagt, mich braucht ja keiner, das ist die Sache da, die Hand will lieber das Auge sein oder was, und so, mich braucht ja keiner, ich bin nämlich nicht so wie die anderen, ich kann nicht, was die anderen können, sagt er, da ist man immer noch ein Teil des Körpers, auch wenn man das behauptet. Man ist es einfach. Man ist immer noch ein Teil dieser weltweiten Bewegung von Menschen, durch die Gott in dieser Welt etwas bewegen will. Und es ist deshalb wichtig, seinen Platz in dieser Bewegung zu finden, seine Aufgabe, seine Berufung. Das Mosaiksteinchen gehört in so einem Mosaik ja irgendwie an einen bestimmten Ort. Und wenn es nicht da ist, dann fehlt es da. Allein ist das Mosaiksteinchen nur eine Scherbe, so. Aber zusammen wird es ein Kunstwerk. Bisschen schwierig an dem Bild des Mosaik ist, das gebe ich zu, dass es so statisch wirkt. Ich hoffe, ihr denkt nicht statisch, wenn ihr an euren Platz denkt. Also mir ist wichtig, dass ihr nicht so statisch denkt. So nach dem Motto, okay, also ich muss wohl auch irgendwas hier übernehmen. Wo gibt es noch einen Job zu tun? Da draußen Babybetreuung. Ich mag zwar keine Kinder, aber mache ich eben da mit. Und dann bleibe ich da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also denkt nicht so sehr, welche Jobs gibt es zu vergeben? Welchen nehme ich denn? Obwohl das super ist, wenn es Leute gibt, die sagen, ich will hier einfach irgendwie helfen. Ich bin mir jetzt nicht zu schade. Wo kann man helfen? Da helfe ich. Ich muss nicht in allem irgendwie genau das haben, was genau auf mich passt. Aber bei diesem, hier geht es jetzt mehr als einfach irgendwo, um mehr als einfach nur zu helfen. Also denk mal nicht von dem Job her, den es so zu tun gibt, sondern denk von dir her und von deiner Geschichte her und von dem Umfeld, in dem du dich bewegst. Und ob das miteinander zu tun haben könnte, ob da eine Aufgabe daraus entsteht. Also ich habe die Grafik jetzt noch um eins erweitert. Da kommt zu meinen Begabungen, meinen Anlagen und der Geschichte auch noch das Umfeld dazu. Und daraus entsteht vielleicht eine Aufgabe. Gottes Reich leben wir nämlich nicht nur hier im Kino, wo man Technik braucht und Musik und Babybetreuung und so. Gottes Reich, so wie Jesus das dachte oder wie Paulus das dachte, das lebst du auch morgen früh in der Vorlesung oder am Aldi an der Kasse, wenn du in der Schlange stehst, oder am Montageband oder so. Also, Reich Gottes lebst du eigentlich immer, wo du eben bist, wenn du dazugehörst zu dieser Bewegung. Und die Frage ist, was kann durch dich von Gott in dieses Umfeld reinkommen, in dem du lebst? So, an deinen Arbeitsplatz oder die Menschen, die du da begegnest oder Beziehungsnetzwerke, in denen du dich bewegst oder deine Freunde einfach oder der Verein oder wie auch immer. So. Das, was Gott durch dich tun will, das, was er in dir sieht, ich glaube einfach, das hat höchstwahrscheinlich, logischerweise, mit dem zu tun, was dein Leben schon ausmacht. Also wenn du deinen Beruf nicht völlig an deinen Begabungen vorbei dir ausgewählt hast, oder wenn deine Beziehungsnetzwerke nicht samt und sonders aus Menschen bestehen, die du eigentlich nicht riechen kannst, oder wenn dein Hobby etwas ist, was du einigermaßen kannst und einigermaßen gern machst, dann liegt der Gedanke nahe, dass du schon jetzt am richtigen Ort bist, oder? Aber was ist das, was Gott durch dich da tun könnte oder mit dem, was du da lernst, tun könnte, mit dem, was du da entwickelt hast? Wie könnte durch dich in deinem normalen Leben Gottes Reich wachsen? Nächstes Mal des Lebens musst du die Tür, setzt an dem Punkt noch mal ein bisschen nach. Also welche Möglichkeiten könnten sich eröffnen? Einfach mal ein paar Beispiele, damit das irgendwie Fleisch bekommt. Ja. In Berlin gibt es ein paar Leute, die sind fit in Schauspielerei und Tanz und Musik und solchen Sachen so. Und sie leben in einem Umfeld, in dem Kinder durch das Leben selten beigebracht bekommen, dass ihr Leben wertvoll ist. Und die Geschichte dieser Leute hat ihnen beigebracht, es ist wichtig, Gott in diese Welt reinzutragen. Wo können wir das tun? Und sie nehmen ihr Umfeld und ihre Begabung und ihre Geschichte und sie sagen, okay, was diese Kinder eigentlich brauchen hier, ist Applaus. Durch Applaus für ihr Leben käme Gottes Liebe zu ihnen. Wo gibt es so viel Wertschätzung, und das ist das, was die Kinder brauchen, als auf der Bühne? Also, wie können wir ihnen das geben? Wir können unsere Schauspielerei, unseren Tanz und das nutzen und sie in der sogenannten Blue Box arbeiten sie, ich glaube ein halbes Jahr oder jedenfalls mehrere Monate, mit Kids von der Straße zusammen und bringen das, was sie da erarbeiten, nachher auf, ich weiß nicht auf welche, auf eine große Bühne der Stadt, und der Bürgermeister ist da und so weiter. Und sie ermöglichen den Kindern die Erfahrung, was wir machen, ist gut und es bringt Applaus, Wertschätzung. Sie nennen das Applaus fürs Leben. Applaus für das Leben. Finde ich eins der besten Projekte, die ich so jedenfalls von der Idee her kennengelernt habe. Etwas anderes. Ein Freund von mir ist Pastor, aber auch ziemlich praktisch veranlagt, was bei Pastoren nicht immer der Fall ist. So ein bisschen landwirtschaftlich ist er drauf. Ja? Also er mag diese großen Tiere und so. Und jetzt war Weihnachten. Es war Weihnachten und seine Idee war, wir bauen eine Lebendkrippe in unseren Räumen. Und die Leute dieser Kirche fanden das mittelgut, ich glaube sogar eher gar nicht gut. Aber da hatte er schon angefangen, wenn man ihn erzählen hört, weiß man nicht ganz genau, ob er ein bisschen übertreibt, aber mit einem Bulldozer den Vorgarten platt zu walzen, auch Bäume da rauszureißen. Und dann hat er Schafe, Esel, irgendeine komische Sorte Schwein und alle solche Dinge angekarrt. Und dort drin und draußen irgendwie gehalten. Ich schätze nur draußen, weiß nicht genau. Jedenfalls, das Haus war über die Weihnachtstage voller Menschen. Kinder vor allem natürlich, ne, die diesen Streichelzoo da sich drüber freuten. Und dann in einem Film, in einem Raum irgendwie die Weihnachtsgeschichte als Kinderfilm schauen konnten. Und die Eltern haben sich irgendwo aufgehalten und Kaffee getrunken. So. Also die Überzeugung ist, eigentlich ist alles, was ich kann oder was ich mag, was mein Ding ist, alles kann Gott nutzen, damit für andere Menschen daraus was Gutes wird. Wir müssten nur anfangen, ein bisschen outside the box zu denken. Ich würde jetzt nicht darauf kommen, direkt ein Esel mit hier. Also hier kann ich wahrscheinlich auch nicht. Ne? So, jemand anderes hat Ahnung von Elektrik und baut hier Maschinen ab und baut sie in Afghanistan wieder auf. Oder Leute sind Medizinstudenten und fliegen heute Abend nach, wohin? Burma. So, das müssen aber nicht immer diese Riesensachen sein. Jemand anderes hört gerne zu. Und das tut sie manchmal. Die, an die ich jetzt denke. Einfach Leuten zuhören, nichts weiter. Und für diese Menschen, denen die zuhört, ist das unglaublich wertvoll. Oder jemand ist Bergsportler und er nutzt sein Können und nimmt Leute in Leitungspositionen mit und bringt ihnen was bei am Fels über Teamspirit und Vertrauen und Leiterschaft und Hindernisse überwinden und auch wo da Gott mit reinspielt, den wir brauchen, um uns dran festzuhalten und so. Also da gibt es Möglichkeiten. Jetzt möchte ich was einschieben. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass manche Leute von euch das in den falschen Hals kriegen, nämlich die, die sowieso schon das Gefühl haben, mein Leben ist zu voll. Und ich mache auch ehrenamtlich schon Dinge. Und jetzt erzählt er mir da vorne wieder, wo könntest du noch und so. Also wenn du dich überlastet fühlst, wenn du die ganze Zeit schon denkst, ich habe dafür eigentlich keine Zeit mehr und auch keine Power mehr, dann schau das Lebensmuster des Mosaiks vielleicht unter einem ganz anderen Blickwinkel an, nämlich könnte es sein, dass du an einem Platz stehst, an dem du nicht hingehörst. Also wenn dieser Organismus, das Reich Gottes, für Menschen etwas wird, was sie dauerhaft ausbrennen lässt, dann ist irgendwas verkehrt. Ich rede nicht von Stress oder von Sachen, die mal anstrengend sind oder so, das gehört dazu, aber etwas, was, wo man unter Druck gerät, dann würde ich mich fragen, bin ich an dem richtigen Platz? Ich habe das Gefühl, da, wo meine Begabung zu etwas Sinnvollem wird, auch wenn mich das Kraft kostet, müsste es eigentlich mein Leben zur Entfaltung bringen. So stelle ich mir das irgendwie vor. Dann müsste mich das mit Kraft erfüllen, als nur dauernd Kraft kosten. Also denk mal, wenn es dir so geht, über den Platz nach, ob du da wirklich richtig bist, wo du bist. Okay, jedenfalls war der zweite Gedanke der, was kannst du, ne? Und welche Menschen in deinem Umfeld könnten davon profitieren und welche Ideen könnten sich daraus entwickeln? Letzter Gedanke jetzt ist das große Bild. Paulus Körper und unser Mosaik haben eins gemeinsam, nämlich beides zusammen bildet Jesus ab. So. Durch Menschen, die ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit, ihre Geschichte einbringen, ist sozusagen Gott anwesend in der Welt. Das ist ein atemberaubender Gedanke, auch wenn du den vielleicht nicht zum ersten Mal hörst. Ist Gott anwesend in die... Überleg mal, was das bedeutet. Es bedeutet, du bist Gottes Ohr, wenn du jemandem zuhörst. Du bist Gottes Mund, wenn du ihm etwas sagst, was Hoffnung in sein Leben reinbringt. Du bist Gottes Mund. Oder wenn du jemand hilfst, wenn wir jemand helfen, sind wir Gottes Hände. Wenn wir an dunkle Orte gehen, dann geht Gott dorthin. Und er geht nicht dorthin, außer auf menschlichen Füßen. Auch ein Gedanke, ne? Er geht nicht dorthin, außer auf menschlichen Füßen, aber wenn Menschen dahin gehen in seinem Namen, dann geht er auch. Oder wenn du Leid bemerkst in dieser Welt und es dich berührt, dann ist es wie wenn Gott das sieht. Also du bist Gottes Auge in dem Moment. Oder wenn dein Herz betroffen ist, dann ist Gottes Herz betroffen. Also übersetz mal diesen Gedanken, wir sind sein Leib, auf so konkrete Situationen morgen schon. Überleg mal, was das bedeutet, dass Paulus sagt, ihr seid sein Körper. So, zum Schluss, glaube ich, ist noch wichtig, das können wir nur zusammen sein. Das ist ja das Grundanliegen, was Paulus darüber bringen will, ne? Keiner von uns allein repräsentiert Gottes Wesen, obwohl manche das vielleicht von sich denkt. Aber allein sind wir nur Christoph, der Pastor, Corinna, die Erzieherin, sagt man heute wahrscheinlich irgendwie anders. Gibt es ein anderes Wort? Erzieherin immer noch? Ja. Ich dachte, da gibt es bestimmt ein spezielles Wort für. Markus, der Sozialpädagoge oder Froni, die Krankenschwester oder, ja. Allein sind wir nur das. Zusammen sind wir Christus. Bilden wir Christus ab. Gott steht ganz offensichtlich auf Teamwork und hält nichts irgendwie von Einzelleistungen. Und es ist richtig geil, in einem Team zu sein, wo du weißt, ich habe Stärken, von denen profitiert dieses Team. Und ich habe Schwächen, die muss dieses Team ausgleichen. Aber ich bin in einem Team, wo ich zu beidem stehen kann. Und es ist deshalb das Mosaik nicht so sehr ein Ding zwischen dir und Gott. Wie hat Gott dich begabt und wie kannst du das ausleben? Sondern mehr zwischen dir und Gott und uns. Der Gemeinschaft der Menschen, die um dich rum sind. Es geht also eigentlich nicht so sehr darum, was deine Aufgabe ist, sondern was unsere Aufgabe und dein Part da drin ist. Und erst die Gemeinschaft bildet dann tatsächlich Jesu Gesicht ab. Und es ist auch erst die Gemeinschaft, in der du dein Potenzial bemerkst und auch deine Grenzen aufgezeigt bekommst. Und ich glaube, es ist auch die Gemeinschaft, die verhindert, dass Menschen in dem, was sie da Gutes tun, ausbrennen. Für mich ist undenkbar, ich erzähle ganz zum Schluss jetzt einfach noch ein bisschen von unserem Team, undenkbar, ohne ein Team zu arbeiten, was mehr ist als nur ein Arbeitsteam. Ich glaube, in diesem Organismus des Reiches Gottes ist es irgendwie nochmal anders möglich als auf einer Arbeitsstelle, dass das Team nicht nur ein Arbeitsteam ist. Sondern wenn es ganz gut geht, sogar ein bisschen Lebensgemeinschaft. Also in diesem Team, in dem ich da bin, da loben wir einander und deswegen können wir uns auch kritisieren. Wir sind erst ein paar Monate zusammen, also ich bin mal gespannt, wie weit wir mit der Kritik noch gehen, weil das ist ja immer ein bisschen Überwindung, ne, jemanden auch zu kritisieren. Das kannst du, wenn du das Positive in ihm siehst und förderst und verstärkst. In diesem Team beten wir auch füreinander. Und manchmal feiern wir eine Nacht durch. Nicht dann, wenn wir arbeiten, sondern wenn wir uns privat. Manchmal leihen wir uns unsere Autos oder unsere Kinder. Manchmal träumen wir gemeinsam von dem, was werden könnte, von Veränderungen. Manchmal schuften wir zusammen, manchmal leiden wir unsere Misserfolgen. Manchmal sind wir gemeinsam sauer auf uns selbst und auf Gott und überhaupt die ganze Welt. Und dann sind wir gemeinsam begeistert und motiviert, wenn wir etwas hinkriegen oder wenn wir vor allem durch das, was wir tun, ein bisschen was von Gottes Gesicht entdecken in dieser Welt. Mein Traum ist irgendwie, dass jeder von euch bald weiß, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe, das sind die Menschen, denen ich damit diene und das ist die Gemeinschaft, die mir zur Seite steht irgendwie. Und in all dem ist Jesus anwesend. Das würde ich dann Reich Gottes nennen. Okay, zusammenfassend, fang mal an zu reflektieren. Wirklich gut wäre, du würdest das mit deiner Mini-Church zusammen tun oder würdest mal in eine reingehen, denn da machen wir das so ein bisschen, anhand dieser drei Schritte, irgendwann in dieser Woche, das mal zu reflektieren. Also, wie ist eigentlich meine Einzigartigkeit? Was macht das aus? Meine persönliche Einzigartigkeit, meine Begabung, mein Potenzial und so. Wo ist mein Platz, mein Umfeld? Und das Letzte, was ist das große Bild, sozusagen, was ist die Gemeinschaft, zu der ich gehöre, mit der ich zusammen Christus abbilde? Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gemacht hast und wir deine Idee sind. Und ich danke dir für alles Schöne, Kraftvolle, Wunderbare, was in unserem Leben drinsteckt und in unseren Persönlichkeiten und in unseren Fähigkeiten. Und danke für alles, was wir schon entdeckt haben. Und ich glaube, bei manchen Punkten haben wir noch blinde Flecke. Da bete ich, dass du uns das zeigst, was du in uns siehst, was wir selbst und noch kein anderer in uns gesehen hat. Ich bete auch für die das Gefühl haben, dass ihre Geschichte, ihre Situation, ihre Lebenssituation, was immer, irgendwie wie eine Bremse ist und das verhindert, zu sich selbst zu finden oder Selbstwertgefühl zu entwickeln oder einer Aufgabe nachzugehen, die sinnvoll wäre. Ich bete, dass du etwas veränderst an Lebenssituationen. Und ich bete für Menschen, die um uns rum sind und die uns ermutigen und die uns Kraft geben. Und für die, die gerade richtig unter Arbeit stöhnen, bete ich, dass du ihnen zeigst, wo sie vergeblich Kraft reinpowern, wo sie etwas ändern müssen, wo sie etwas aufhören müssen. Ich bitte dich, dass du einfach so zu uns redest in den nächsten Tagen, wie wir das in unserer Lebenssituation brauchen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.